Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Praktisch. Elektronische SIM-Karten machen das Internet der Dinge einfach. Unpraktisch. Das Management der eSIMs steckt noch in den Kinderschuhen. Indexbewegung. Die Open Search Foundation kämpft für die freie Suche im Internet. Und das digitale Logbuch. Simsalabim.
Einst hatte sie das Format einer Kreditkarte, dann schrumpfte sie auf die Größe eines Daumennagels, um danach nochmal kleiner zu werden. Die Rede ist von der SIM-Karte. SIM, das steht für Subscriber Identity Module, und das Kärtchen mit dem eingebauten Chip, heute gerade noch ca. 12 x 9 mm groß, das sorgt dafür, dass sich unser Mobiltelefon mit den Basisstationen der Mobilfunkanbieter verbinden kann. Dafür stecken in dem Kärtchen ein winziger Prozessor und verschiedene Speicher mit dem gespeicherten Zugangsprofil. Und obwohl die Karte mittlerweile so winzig ist, sie ist für viele der aktuellen Anwendungsszenarien, besonders im Internet der Dinge, einfach zu unpraktisch. Die Lösung heißt elektronische SIM, kurz eSIM, die es seit gut 4 Jahren gibt und so langsam ins Rollen kommt. Jan Rehm, noch wird ja die eSIM vor allem in hochwertigen Telefonen verbaut. Heißt das gleichzeitig dann auch, dass die elektronische SIM gar nicht gut angenommen wird?
Nein, das kann man so nicht sagen, Manfred. In den Geräten des Internets der Dinge sind diese elektronischen Module schon durchaus im Einsatz und das auch schon auf etwas weiterem Feld. Aber im Endkundengeschäft, da war es anfangs ein Henne-Ei-Problem. Die passenden Geräte fehlten. Entsprechend hatten kaum Provider eben dieses eSIM im Angebot, sodass die wenigen Kunden, die sie hätten nutzen können, keine bekommen haben. Das hat sich spätestens seit 2018 aber gewandelt. Laut Aussagen der GSMA, das ist das internationale Standardisierungsgremium, eben unter anderem für die SIM-Karte, haben vor allem Apple mit seinen iPhones das eSIM-Geschäft in Gang gebracht, aber auch Samsung und Huawei. Mittlerweile finden wir die elektronische Karte in Smartphones, in Smartwatches und ganz klar auch in immer mehr Geräten des sogenannten Internets der Dinge.
Was die eSIM besser und anders macht als die klassische SIM-Karte und welche Möglichkeiten sich mit dieser elektronischen SIM ergeben, das haben wir im Beitrag für Sie zusammengefasst.
Macht man es sich ganz einfach, dann ist das elektronische Subscriber Identity Module eigentlich nichts anderes als sein Pendant in Form einer Mini-Chip-Karte. Und doch liegen Welten dazwischen, erklärt Jean-Christophe Tisseuil. Er ist SIM-Experte bei der weltweiten Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter, kurz GSMA. Und für alles zuständig, was mit dem SIM zu tun hat.
Das eSIM ist ein Stück Hardware, das wie die austauschbare SIM-Karte funktioniert und sich um die Anmeldung bei Ihrem Mobilfunkprovider kümmert. Austausch der Schlüssel, Festlegen der Berechtigungen, das Mobilfunkprofil. Aber mit dem eSIM laden Sie sich das Profil einfach herunter. Sie brauchen nicht mehr ins Geschäft oder auf die Post und auf das bisherige Plastikkärtchen zu warten. Die Übermittlung erfolgt aus der Ferne.
Damit ist das eSIM noch flexibler als die herkömmliche SIM-Karte. Einen Mobilfunktarif lädt sich der Nutzer, wenn alles gut läuft, innerhalb weniger Augenblicke aufs Endgerät. Oder der Anbieter schickt die Konfiguration direkt ans Gerät, identifiziert direkt über die ID des digitalen Moduls. Das ist vor allem für industrielle Anwendungen reizvoll. Hunderte, wenn nicht gar Tausende der Module lassen sich vollautomatisiert aus der Ferne mit Tarifen bestücken. Kein Kärtchen mehr, das gewechselt werden müsste. Beispiel Getränkeautomaten. Die meisten von ihnen haben mittlerweile ein Mobilfunkmodul. Wollte der Betreiber den Mobilfunkanbieter wechseln, müsste er in jedem Automaten die SIM-Karte per Hand austauschen. Auch beim Auto stellt sich dieses Problem, denn auch hier sind oft mehrere Mobilfunkmodule eingebaut. Jean-Christophe Tisseuil.
Der Automobilbereich ist eines der Haupteinsatzgebiete des eSIM. Der automatische Notruf eCall ist ja jetzt verpflichtend und das hat den Einsatz des eSIM stark vorangetrieben, genau wie die anderen neuartigen Dienste im Auto. Aber auch auf der Schiene, im Transport ganz allgemein und sogar bei Fahrrädern werden eSIM eingesetzt. Das ist eine riesige Bandbreite von vernetzten, beweglichen Objekten.
Die Palette der industriellen Anwendung reicht noch weiter. Smart Meter werden per Mobilfunk ins Netz gebracht und über Mobilfunk tauschen Maschinen ihre Daten mit der Zentrale aus, um beispielsweise vorausschauende Wartung, die sogenannte Predictive Maintenance, zu ermöglichen. Ähnlich vielfältig ist der Einsatz im Endkundenmarkt, erklärt Tim Meuss, Geschäftsführer beim Telekommunikationsanbieter Zipgate. Denn das eSIM wird meist parallel zum herkömmlichen SIM-Slot verbaut, wodurch die Geräte zwei Mobilanschlüsse gleichzeitig nutzen können.
Das Spannende daran ist, dass zum ersten Mal seit langer Zeit jetzt die Verbraucher wieder Hoheit über das haben, was sie im Mobilfunk eigentlich machen. Bisher war man darauf angewiesen, mit dem einen Netzbetreiber, der einem die eine SIM geliefert hat, in einem Vertrag alles abzudecken, was nötig war. Jetzt kann man mit dem zweiten Vertrag bestimmte Ergänzungen vornehmen, die bisher nicht gingen, wie zum Beispiel die zweite Rufnummer.
Günstige Auslandstarife oder eine Festnetzrufnummer auf dem Handy. Tim Meuss zählt noch viele weitere Beispiele auf. Zusätzlich werde das Geschäft mit vernetzten Geräten im Haushalt stark zunehmen, so seine Prognose.
Der persönliche IoT-Bereich, wo es um den Rasenmäher zu Hause geht, vielleicht um ein Fahrrad, das Video streamt oder auch den Entertainment-Teil des Autos, da sehen wir einen starken Anstieg von SIM-Karten über die nächsten 5 oder 10 Jahre. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass bis zum Ende des Jahrzehnts jeder Deutsche deswegen 10 SIM-Karten haben wird, statt heute einer. Und das wird sicherlich das Geschäft deutlich verändern.
Die meisten der genannten 10 SIM-Karten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit elektronische SIM sein. Allerdings ist das Handling der Mobilfunktarife via eSIM von Netzbetreiber zu Netzbetreiber zum Teil ganz unterschiedlich. Manche schicken noch einen klassischen Brief, andere zeigen QR-Codes, die man mit dem Handy scannt. Wieder andere senden das Profil digital zu, wofür man natürlich irgendwie im Netz sein muss, zum Beispiel per WLAN. Dass diese vielen Wege für Anwender verwirrend sein können, räumt Jean-Christophe Tisseuil von der GSMA ein.
There are multiple ways.
Ich denke, es ist wichtig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch verschiedene Szenarien. Aber wir sind auch noch mitten in einem Lernprozess. Sie werden sehen, dass die beste Lösung für die Verbraucher und die beste Kundenerfahrung schon bald zur Verfügung stehen wird.
Die Mobilfunkindustrie befindet sich also noch im Lernprozess beim eSIM, erklärt der Industrievertreter. Potenziell verwirrende Abläufe bei der Nutzung des eSIM. Ist das einzige Problem, Jan?
Nein, ich fürchte nicht, Manfred. Vielmehr kommen alte Probleme zurück. Zum Beispiel Koppelung von Geräten an Provider und andersherum. Ja, da hatten wir zuletzt, also relativ jüngst, einen sehr prominenten Fall, nämlich dass Apple seine Smartwatches per Update dazu gebracht hat, nur noch eSIM-Profile von Apples Kooperationspartnern zu akzeptieren. Zahlreiche Kunden von sogenannten Resellern hat das verständlicherweise ziemlich verärgert. Schließlich liefen die Uhren mehr als ein halbes Jahr komplett störungsfrei mit den eigentlich nicht zugelassenen Profilen. Auch ein Problem, ich kann eine SIM-Karte nicht einfach von einem Handy zum nächsten tauschen. Hier brauche ich immer den Anbieter, der mir ein neues eSIM-Profil zur Verfügung stellt. Noch ein weiteres Problem, gänzlich anonyme Prepaid-SIMs, die werden mit der eSIM nahezu unmöglich. Aber in Deutschland sind auch die Prepaids ja schon längst personalisiert. Und schlussendlich noch ein denkbares Problemchen, als privater Anwender die Übersicht zu wahren, welche digitalen Profile ich mit welchem Tarif, bei welchem Anbieter, in welchem Gerät ich gerade nutze, das könnte zu Verwirrung führen. Hier könnten eSIM-Management-Lösungen helfen, die es aber so für private Anwender noch nicht gibt.
Und überwiegen jetzt die Vorteile oder die Nachteile?
Also ich denke ganz klar, die Vorteile überwiegen. Da ist natürlich die hohe Flexibilität sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen bzw. auch im industriellen Einsatz. Zudem spart das eSIM enorm viel Platz ein. Laut Branchenbeschreibung zum Beispiel in einer smarten Uhr rund 1/4 des vorhandenen Platzes, das ist wirklich viel. Auch der Versand der elektronischen Profile ist weniger anfällig für kriminelle Machenschaften. Nicht selten wurden in der Vergangenheit SIM-Karten aus Plastik zum Teil schon aktiviert per Post verschickt und dann abgefangen, geklaut und ja, die überraschten Kunden hatten tausende Euro mehr auf ihrer Rechnung stehen. Und durch die Fernprovisionierung, also das Aufspielen der SIM-Profile aus der Ferne, wird der massenhafte Einsatz von IoT erst wirklich richtig gut machbar und managebar.
Ja, damit ist also das eSIM ein wichtiger Faktor beim Internet der Dinge. Kann man sagen, das elektronische SIM ist die Spitze der SIM-Karten-Evolution?
Nein, mitnichten. Das eSIM hat sich noch gar nicht richtig durchgesetzt und ja, schon steht die nächste Weiterentwicklung vor der Tür. Wir tauschen das E durch ein I, dann wird es die iSIM und iSIM steht für Integrated SIM. Daher, das SIM braucht keine eigene Hardware mehr, sondern wird direkt im Chipsatz des Platinenherstellers untergebracht. Das kann direkt im Modem-Chipsatz sein oder auch in der Hauptplatine selber. Man spricht hier von einem sogenannten System-on-Chip, kurz SOC. Die Vorteile, es wird nochmal weniger Platz verbraucht und das iSIM soll dann auch beim Energiesparen helfen, weil eben kein zusätzlicher Chip Energie braucht. Sie sehen also, Manfred, die Entwicklung der SIM-Karte schreitet stetig weiter voran. Die Tage der Plastik-SIM jedoch, die scheinen jetzt wirklich gezählt.
Über die Zukunft der SIM-Karte sprach ich mit Jan Rehm. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es ist ein sehr schwieriger Markt, nur für einen nicht, nämlich für Google. Die Suchmaschine aus den USA beherrscht den weltweiten Markt für Suchergebnisse ganz eindeutig. Rund 87% aller Suchanfragen gingen im Juni dieses Jahres laut StatCounter an Google. Andere Anbieter spielen da kaum noch eine Rolle. Der fehlende Wettbewerb, gerade in einem Segment, in dem es um Zugang zu Wissen, aber auch um die Präsenz von Meinungen geht, ist keine besonders gute Situation. Die Grundlage aller Suche im Netz sind die Indizes, also jene Datenbanken, in denen die vielfältigen Quellen im Netz erfasst sind. Selbst konkurrierende Suchmaschinen greifen auf die Indizes von Google oder Bing zurück. Genau das aber soll sich endlich ändern, hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlern vorwiegend aus Deutschland gesagt und die Open Search Foundation gegründet. Auch Alexander Decker von der Business School der Technischen Hochschule Ingolstadt gehört dazu und kämpft für mehr Vielfalt bei der Internetsuche. Herr Decker, wie will denn die Open Search Foundation das anstellen?
Also wir sehen das erstmal als eine europäische Aufgabe, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Europa mehr oder weniger die Digitalisierung verschlafen hat, brauchen wir mehr Unabhängigkeit. Und in diesem Zusammenhang geht es uns als Open Search Foundation als allererstes mal darum, einen eigenen europäischen Suchindex zu erstellen. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten, Suchmaschine und Suchindex. Jede Suchmaschine basiert auf einem Suchindex, also praktisch eine Kartografie des Internets, die natürlich auch ständig aktuell gehalten werden muss. Und wir zielen jetzt erstmal darauf ab, einen solchen Suchindex zu erstellen. Und da haben wir eine technische Idee, dass man eben keine eigenen großen Serverparks aufbaut, sondern die Leistung der Rechenzentren, die wir überall in Europa verstreut haben, partiell nutzt. Also jedes Rechenzentrum fährt nicht immer auf 100%, sondern hat immer mal ein paar Prozent frei an Rechenleistung. Und die Idee ist, dass sozusagen diese Rechenzentren in einem gemeinsamen kooperativen Ansatz das Internet indizieren und somit die Basis für verschiedene Dienste wie auch zum Beispiel Suchmaschinen bildet. Das ist so die Kernidee, dass wir sagen, wir wollen hier einen kooperativen Ansatz. Europa muss hier gemeinschaftlich zusammenarbeiten, denn nur dann ist es auch möglich, gegen die existierenden Monopole auch mal ein bisschen Land zu gewinnen, weil das ist durchaus sicherlich der schwierige Akt, dass die natürlich zum Teil auch 20 Jahre Vorsprung haben. Aber gemeinsam, davon sind wir überzeugt, geht das.
Diese Suchindizes, die nötig sind, um Suchmaschinen zu betreiben, davon gibt es im Wesentlichen zwei sehr mächtige, die von zwei Firmen betrieben werden, nämlich von Google auf der einen Seite und von Microsoft auf der anderen Seite. Geht es darum, dieses Oligopol zu brechen?
Wir wollen mehr Vielfalt. Und mit der technischen Lösung einhergeht auch, dass wir Aufklärung wollen. Oligopol brechen, ja, insofern wäre das in diese Richtung gehend. Wir wollen nur, dass die Menschen Nummer eins eine größere Vielfalt an Auswahl haben, dass sie eben auf Suchmaschinen und andere Dienste zugreifen können, einen Suchindex zugreifen können, der eben nicht eine geschlossene Stahlbox, Blackbox ist, bei der man nicht weiß, wie was reinkommt, sondern im Sinne eines offenen Ansatzes, ähnlich wie es Linux fährt, und einer öffentlichen Moderation, wie es praktisch Wikipedia macht, so gestaltet, dass das jeder praktisch weiß, was da auch vor sich geht. Und insofern wollen wir mit diesem Suchindex die Basis schaffen, dass viele verschiedene Suchmaschinen drauf aufgesetzt werden können. Ich bin sicher, dass es dann eine allgemeine, für die Bevölkerung zugängliche Suchmaschine geben wird. Aber es wird auch viele Möglichkeiten geben für Firmen auf diesen europäischen Index, eigene Suchmaschinen aufzubauen, die dann sehr speziell suchen.
Nun gab es ja schon mehrere Ansätze, etwas gegen das Oligopol im Suchmaschinenmarkt bzw. im Internet-Suchmarkt zu machen. Deutschland und Frankreich haben mal vor langen Jahren überlegt, ob sie sich zusammentun und so etwas wie eine eigene europäische Suchmaschine bauen. Daraus ist mehr oder weniger nichts geworden. Warum sollte es jetzt mit der Open Search Foundation klappen?
Auf der einen Seite, sage ich mal, ist der Ansatz damals eben noch nicht kooperativ genug gewesen. Ich denke, es kann nicht nur Deutschland und Frankreich sein. Wir müssen hier in Europa generell was machen. Auf der anderen Seite, sage ich mal, die Zeit ist jetzt einfach auch reifer dafür. Denn man merkt ja schon auch, wie gerade jetzt auch in Diskussionsforen im Fernsehen auch die Politik und Unternehmen sehr viel stärker eben darauf eingehen zu sagen, hoppla, wir müssen da was tun, dass wir diese ungesunden Monopolstrukturen aufbrechen. Deswegen sagen wir auch, wir müssen noch mehr Aufklärung betreiben, weil das auf der Seite der Bevölkerung noch nicht so ganz ist. Da hat man eine Suchmaschine, die funktioniert auch wunderbar, muss man sagen. Aber wir haben auch gelernt, dass der Netzwerkmonopolist im Suchmaschinenmarkt manipuliert. Ne? Und es gibt ein schönes Zitat, das sagte sinngemäß, eine Suchmaschine, die sich über Werbung finanziert, kann nicht neutral sein, sondern ist manipulativ. Wer hat das gesagt? Sergey Brin und Larry Page, die Gründer von Google. Und zwar bevor sie selber ihr Geschäftsmodell in der Richtung aufgebaut haben. Also sie sagen selber, dass die Suchmaschine in der Form manipulativ sei. Und das ist vielen in der Bevölkerung eigentlich noch überhaupt nicht bewusst. Deswegen brauchen wir auch die Politik, brauchen wir die Unternehmen, die das gemeinschaftlich machen. Und diesen Netzwerkgedanken, davon sind wir sehr stark überzeugt und glauben deswegen, und weil die Zeit jetzt auch deutlich reifer ist, schaffen wir das, wenn wir eben die entsprechenden Parteien zusammenkriegen. Das ist die große Aufgabe dahinter.
Wie ist denn die Open Search Foundation aufgestellt, um diese, ich sag doch mal, sehr mächtige Lobbyarbeit stemmen zu können?
Also die Open Search Foundation selber ist erstmal ein gemeinnütziger Verein, der aktuell 15 Mitglieder hat. Wir haben aber um die 100 Mitstreiter, Unterstützer international, die im Rahmen von Arbeitsgruppen sich organisieren. Das heißt, die Hauptarbeit läuft eigentlich über verschiedene Arbeitsgruppen. Also es gibt natürlich eine Tech-Gruppe. Es gibt eine Gruppe Awareness, die sich darum kümmert, Aufklärung zu betreiben. Es gibt aber auch Arbeitsgruppen wie Ethics, die versucht, bestimmte Fragen zu thematisieren, die bislang bei der Suche nicht thematisiert wurden oder rechtliche Fragen, was wird indiziert und was nicht und dergleichen mehr. Solche Fragestellungen müssen wir uns auch stellen, weil wir sagen, wir sind vielleicht spät dran in Europa, aber zumindest haben wir den Vorteil, dass wir jetzt die Märkte anschauen können und lernen können, was war bislang gut und was war bislang schlecht.
Kommen wir nochmal auf die technischen Aspekte zu sprechen. Sie haben davon berichtet, dass Ihre Vorstellung ist, einen Suchindex dadurch erstellen zu lassen, dass man freie Rechnerkapazitäten nutzt, um diesen Index zu erstellen. Wo soll das denn passieren? In welchen Rechenzentren, auf welchen Rechnern soll das passieren?
Also ich kann schon mal damit anfangen, wer aktuell bei den Experimenten mit dabei ist. Da arbeitet zum Beispiel das CERN mit. Wir haben das Leibniz-Rechenzentrum mit dabei, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, die ESA, die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Ostfalia, die ist mit dabei. Das wären jetzt die, mit denen wir aktuell sehr stark zusammenarbeiten. Aber das sind natürlich auch Rechenzentren von Hochschulen, Universitäten, öffentlichen Einrichtungen, die wir gewinnen müssen. Und genau das ist eben die Aufgabe, wo wir auch die Unterstützung von Politik und von den Ministerien brauchen, Zugang zu diesen öffentlichen Rechenzentren zu bekommen.
An welchem Punkt befindet sich Ihr Projekt? Wie weit sind Sie?
Also, wir sind, was die technische Umsetzung angeht, an einem Punkt, wo wir eben diese verschiedenen Experimente fahren, wo wir sozusagen eine Art Prototyp entwickeln. Wir indizieren jetzt aktuell vor allen Dingen probeweise die DE-Domains. Da haben wir auch schon mehrere Millionen Domains indiziert, um zu sehen, wie funktioniert das mit diesem verteilten Indizieren. Da müssen wir jetzt im Prinzip Partner finden in den verschiedenen europäischen Ländern, die sozusagen dann mal anfangen, auch die FR-Domains, die IT-Domains und so weiter zu indizieren, weil das ist eigentlich die Idee, dass wir sozusagen Hauptknotenpunkte in den Ländern haben, die dann auch ihre eigenen Domains indizieren, die dann eben auch zusammengeführt werden müssen. Das ist sicherlich der Bereich, in dem wir am weitesten sind. Dann sind wir eben dabei, diese Arbeitsgruppen, von denen ich gesprochen habe, diese weiteren Arbeitsgruppen stärker aufzubauen, das Netzwerk zu vergrößern. Und da sind wir jetzt natürlich selber auf Fördergelder angewiesen. Das heißt, wir versuchen jetzt auch stärker in das Fundraising einzusteigen.
Das war Alexander Decker von der Open Search Foundation über transparentes Suchen im World Wide Web.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 13829.
Mein Lieber, der Zaubertrank wirkt.
Wie bist du denn drauf?
Ich hab das mit einem Hackback gehört und wollte dann ein Flashback-Hackback bauen. Und simsalabim, schon ist er fertig.
Hä? Hast du was getrunken?
Aber selbstverständlich, willst du auch einen Schnuck? Spring's vorbei.
Halt, du sollst nie fahren, wenn du was getrunken hast, weißt du doch.
War doch nur ein Spaß, Dicker.
Das ist kein Spaß, Knacki. Wenn du heute lallst, schalten Alexa, Cortana und Co. auf Alarm. Simsalabim, schon haben sie dich auf dem Kieker. Und wenn sie dazu noch Auto hören, bist du fällig.
Ich hab doch extra nicht Auto gesagt.
Jetzt aber.
Was? War doch nur Spaß mit dem Auto.
Nun sagst du schon wieder Auto. Musst dich verhalten wie beim Check-in am Flieger. Kein falsches Wort, keine Witze. Jedes Wort wird gegen dich
verwendet. Du weißt doch, wenn ich fahre, trinke ich nie Alkohol.
Halt die Klappe mit solchen Buzzwords. KI hört mit.
Mein neuestes Handy hat jetzt eSIM. Da kann ich KI stumm schalten.
Nesim. KI kriegt dich überall. KI heißt keine Intelligenz, ist deswegen total humorbefreit. Nur ein nicht genormter Witz. Simsalabim, schon stehst du auf der Blacklist. Denk an deinen Führerschein.
Um den geht's ja.
Haben sie dich wieder mit 50 in der 30er-Zone geblitzt?
Tja, hab aber im Traum zurückgeblitzt. Und kaum wache ich auf, simsalabim, höre ich gerade im Radio. Es hat geklappt. Formfehler. Keine Flenspunkte mehr für niemand.
Du wachst auf am Nachmittag? Denk an dein Scoring.
Hab doch die ganze Nacht gecodet.
An was denn?
Am Blitzer-Hackback-Dingens.
Vergleich doch deine Hackback-Arbeitszeit mal mit den paar mehr Sekunden, die du brauchst, wenn du dich einfach an die Regeln hältst.
Stimmt. Zeit ist Geld. Das sieht wohl auch gerade die Cyberabwehr ein.
Kannst da ja erneuern oder beim BND. Leute wie dich brauchen sie da.
Nee. Jetzt nicht mehr nach dem gerichtlichen Schnüffelverbot.
Im Ausland.
Und im Inland?
Da gucken sie schon wieder in die Mottenkiste. Rate mal, in welche.
Simsalabim. Vorratsdatenspeicherung?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Firmen sollen Geheimdiensten beim Installieren von Staatstrojanern helfen. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Bundesregierung will Telekommunikationsanbieter künftig dazu verpflichten, den Verfassungsschutz dabei zu unterstützen, Überwachungssoftware auf Geräte von Verdächtigen zu spielen. Wie Netzpolitik.org berichtet, sollen dazu Datenströme an die Geheimdienste umgeleitet werden. Wenn Datenverkehr durch einen Computer geleitet wird, kann dieser den Inhalt ändern und Webseiten oder Downloads modifizieren und infizieren. Die Internetanbieter kritisieren, dass die Bundesregierung sie zu Hilfs-Sheriffs mache.
Der Messenger-Dienst Telegram löscht rechtsterroristische Inhalte nur selten.
Die Betreiber der Chat-App entfernen nur jeden 10. gemeldeten rechtsextremen Beitrag. Das ist das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie von Jugendschutznetz, aus die der Spiegel zitiert. Dazu wurden rund 200 illegale rechtsextremistische Inhalte untersucht, die über eine interne Meldefunktion der App und per E-Mail an die Betreiber von Telegram gemeldet wurden. Demnach sind nur knapp 11% der gemeldeten Inhalte gelöscht worden. Die übrigen Inhalte, die wegen Volksverhetzung, verfassungsfeindlicher Kennzeichen oder Holocaustleugnung in Deutschland strafbar sind, blieben weiterhin online.
Es gibt weiter Fehler und Abstürze bei der Corona-Warn-App.
Auch 3 Wochen nach ihrem Start kommt es bei der Corona-Warn-App weiterhin zu zahlreichen Fehlermeldungen und Abstürzen. Das Robert-Koch-Institut führt auf der offiziellen Webseite der App 11 häufige Fehlermeldungen auf. Auf den GitHub-Seiten des Projektes werden weitere Bugs diskutiert. Demnach resultieren die Fehler häufig aus der Bluetooth-Schnittstelle von Google und Apple. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde laut RKI bisher mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen.
YouTube muss beim illegalen Upload doch nur die Postanschrift herausgeben.
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH müssen Online-Plattformen wie YouTube nicht die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern von Nutzern herausgeben, die dort illegal Filme hochgeladen haben. Der Begriff der Adresse im EU-Recht bezieht sich lediglich auf die Postanschrift, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Urteilsbegründung.
Der Verfassungsschutz stuft Indymedia als Verdachtsfall ein.
Der Verfassungsschutz hat die Internetplattform DE Indymedia diese Woche als Verdachtsfall im Bereich des Linksextremismus eingestuft. Wie der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Haldenwang mitteilte, sei auf der Plattform nach den Zusammenstößen zwischen Autonomen und der Polizei in Leipzig in der Nacht zum 1. Januar versucht worden, die Gewalt zu rechtfertigen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Januar das Verbot der Internetplattform Links unten in die Media bestätigt. Das Bundesinnenministerium hatte zuvor gegen die Betreiber ein Vereinsverbot ausgesprochen und die Internetseite offline genommen.
Es gibt Streit um die Bildersuchmaschine PimEyes.
Die polnische Bildersuchmaschine PimEyes durchforstet mithilfe biometrischer Daten das Internet nach Gesichtern. In der firmeneigenen Datenbank sollen bereits rund 900 Millionen Fotos gespeichert worden sein. Nun gehen mehrere IT-Konzerne wie Google und Facebook rechtlich gegen die Suchmaschine vor. Der Vorwurf lautet, dass sich PimEyes unerlaubt an Inhalten der Videoplattform YouTube und der Fotoplattform Instagram bediene.
Sternzeit, 11. Juli. Die NASA verstolpert den Mond. Im vergangenen Jahr hat die US-Regierung der NASA das Ziel vorgegeben, bis Ende 2024 mit Menschen auf den Mond zurückzukehren. Dann sollen die erste Frau und der nächste Mann Fußabdrücke auf der staubigen Oberfläche hinterlassen. Da bisher weder eine Rakete und ein Raumschiff noch eine Landefähre für so eine Mission zur Verfügung stehen, gilt dieses Ziel als, vorsichtig formuliert, sehr ehrgeizig. Es dürfte rein politisch getrieben sein, denn bei einem Erfolg würde Donald Trump im Fall seiner Wiederwahl noch Mondpräsident. Vor einem Jahr wurde Bill Gerstenmaier, 14 Jahre lang hochgeachteter NASA-Direktor für astronautische Raumfahrt, degradiert. Als mit allen Wassern gewaschener Experte dürfte er intern keinen Hehl daraus gemacht haben, dass eine Mondlandung binnen 5 Jahren nicht möglich ist. Die NASA ersetzte ihn durch Doug Lovero, der bis dahin in der militärischen Raumfahrt tätig war. Nach nur einem halben Jahr war auch für ihn Schluss. Er hat gekündigt, offenbar um seinem Rauswurf zuvorzukommen. Inzwischen geht auch der US-Kongress in seinen Haushaltsplanungen von einer Landung auf dem Mond frühestens 2028 aus. Der US-Weltraumrat unter Führung von Vizepräsident Mike Pence ignoriert das bisher. Zu dem Gremium gehören, bemängeln Kritiker, vor allem der Regierung ergebene Ja-Sager. Doch politischer Druck baut keine Raumschiffe. Eine verantwortbare, sichere Rückkehr von Menschen auf den Mond gibt es frühestens gegen Ende des Jahrzehnts.
Generation Corona, sind Jugendliche die Verlierer der Krise? Das ist gleich Thema bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.